Hallöchen, Alex hier mit einer neuen Folge von Mikros Dynamis. Ich habe einen kleinen Nachtrag zur letzten Sendung. Der Titel Vernarbte Handgelenke und vernarbte Herzen war manchen offensichtlich ein wenig zu extrem. Das kann es ja mal geben. Und für alle, die diese Sendung verpasst haben, gebe ich hier einen kleinen Rückblick darauf. In dem einen Text erzählte eine Glaubensschwester aus ihrem Leben und vor allem erzählte sie ein einschneidendes Erlebnis. In ihrer christlichen Familie entstand durch einen Unfall schweres Leid. Ihre Schwester wurde nämlich von einem Lieferwagen erfasst und verstarb noch an der Unfallstelle. Dies hat zu tiefem Schmerz und Zerbrochenheit geführt, nicht nur bei der Autorin, sondern auch bei den übrigen Familienmitgliedern. Die Mutter wurde daraufhin mehrmals in einer Psychiatrie behandelt und auch ihre Tochter, also die Autorin des Texts, ging durch unergründliche Tiefen hindurch, zurück zum Vaterherzen Gottes und zu einem neuen Vertrauen an die Allmacht und Güte Gottes. Das war kein leichter Weg und sie fragte, was kann überhaupt getan werden, wenn das Herz bricht und wenn man kein Ersatzherz hat. In dem Text ging es auch um eine unschöne Situation in einer christlichen Gemeinde. Der Pastor erzählte etwas über die Klapsmühle in seiner unmittelbaren Nachbarschaft. Die Versammlung, also die Zuhörer dort, fanden das recht amüsant und viele davon lachten lauthals über das, was der Pastor dort von sich gab. Die Autorin war auch unter den Zuhörenden und sie erlebte es als Kränkung ihrer Gefühle. Viele Jahre später schrieb sie darüber, was diese Situation in ihr auslöste. Vernarbte Handgelenke und vernarbte Herzen war der Titel der letzten Sendung. Und ich finde, man sollte auch mal darauf hinweisen, was in der christlichen Gemeinde manchmal schiefläuft. Wir sind alle nur Menschen, wir tun Dinge, die die Menschen um uns herum verletzen. Wenn wir unbedacht etwas sagen oder tun, so hinterlässt das mitunter Spuren, die wir nicht einfach mal so wegwischen können. Das gesprochene Wort ist nun mal eine der stärksten und nachhaltigsten Wirkungsmöglichkeiten des Menschen. In manchen Situationen fehlt uns das Feingefühl für einen richtigen Umgang mit unseren Mitmenschen oder es fehlt uns einfach die Empathie und die Liebe. Ich als Moderator habe natürlich auch darüber nachgedacht, was in der letzten Folge so gesagt wurde und das hat mich auf einen alttestamentlichen Abschnitt aus der Bibel gebracht. Ich erinnerte mich an das Buch Hesekiel. Der Prophet Hesekiel wurde 592 vor Christus von Gottes Geist ergriffen und zu den Israeliten gesandt. Gott sprach, sie sind ein widerspenstiges Volk, das sich gegen mich auflehnt. So haben es schon ihre Vorfahren getan und sie selbst sind nicht besser. Auch wenn sie widerspenstig bleiben und nicht auf dich hören, sie sollen wenigstens wissen, dass es einen Propheten bei ihnen gibt. Hab keine Angst vor ihnen. Hesekiel schildert dann in Kapitel 34 ein beeindruckend plastisches Bild menschlichen Verhaltens, das er bei einer Schafherde und deren Hirten beobachtet hat. Er schreibt, so spricht Gott der Herr, wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden, sollen die Hirten nicht die Herde weiden? Aber ihr esst das Fett und kleidet euch mit der Wolle und schlachtet das Gemästete, aber die Schafe wollt ihr nicht weiden. Das Schwache stärkt ihr nicht und das Kranke heilt ihr nicht, das Verwundete verbindet ihr nicht, das Verirrte holt ihr nicht zurück und das Verlorene sucht ihr nicht. Sondern streng und hart herrscht ihr über sie. Und meine Schafe sind zerstreut, weil sie keinen Hirten haben und sind allen wilden Tieren zum Fraß geworden und zerstreut. Sie irren umher auf allen Bergen und auf allen hohen Hügeln und sind über das ganze Land zerstreut und niemand ist da, der nach ihnen fragt und sie sucht. Darum hört ihr Hirten des Herrn Wort. So wahr ich lebe, spricht Gott, der Herr, weil meine Schafe zum Raub geworden sind und meine Herde zum Fraß für alle wilden Tiere, weil sie keinen Hirten hatten und meine Hirten nach meiner Herde nicht fragten, sondern die Hirten sich selbst weideten, aber meine Schafe nicht weideten, darum, ihr Hirten, hört des Herrn Wort. So spricht Gott der Herr. Siehe, ich will an die Hirten und will meine Herde von ihren Händen fordern. Ich will ein Ende damit machen, dass sie Hirten sind, und sie sollen sich nicht mehr selbst weiden. Ich will meine Schafe erretten aus ihrem Rachen, dass sie nicht mehr fressen sollen. Denn so spricht Gott der Herr. Siehe, Ich will mich meiner Herde selbst annehmen und sie suchen. Wie ein Hirte seine Schafe sucht, wenn sie von seiner Herde verirrt sind, so will ich meine Schafe suchen und will sie erretten von allen Orten, wohin sie zerstreut waren zur Zeit, als es trüb und finster war. Das war jetzt also der Abschnitt, in dem sich Gott durch einen Propheten, durch das Sprachrohr Hesekiel, an die Hirten der Herde wendet. Und danach legt er noch einen drauf und kritisiert das Verhalten der Schafe untereinander. Er tut es mit geschliffener Feder. Hören wir jetzt Hesekiel Kapitel 34 ab Vers 17. Aber zu euch, meine Herde, spricht Gott, der Herr, siehe, ich will richten zwischen Schaf und Schaf und Widdern und Böcken. Ist's euch nicht genug, die beste Weide zu haben, dass ihr die übrige Weide mit Füßen tretet und klares Wasser zu trinken, dass ihr auch noch hineintretet und es trübe macht, so dass meine Schafe fressen müssen, was ihr mit euren Füßen zertreten habt, und trinken, was ihr mit euren Füßen trübe gemacht habt? Darum, so spricht Gott der Herr zu ihnen, siehe, ich will selbst richten zwischen den fetten und den mageren Schafen, weil ihr mit Seite und Schulter drängt und die Schwachen von euch stoßt mit euren Hörnern, bis ihr sie alle von euch zerstreut, will ich meiner Herde helfen, dass sie nicht mehr zum Raub werden soll, und will richten zwischen Schaf und Schaf. Dieser Bibelabschnitt spricht mich immer wieder an, wenn ich ihn lese. Tief und moralisch fordernd sind die darin enthaltenen Gedanken. Ich frage mich unweigerlich, wie gehe ich mit meinen Mitmenschen um, wenn ich in leitender Position in irgendeinem Bereich des täglichen Lebens tätig bin? Wie verhalte ich mich in der Gemeinde, wenn mir ein besonderes Amt anvertraut wurde? Und wie gestaltet sich ganz praktisch mein Dienst am nächsten? Wie bin ich mit Frauen und Männern im Gemeindekontext umgegangen? War mein Umgang korrekt gegenüber Kindern und Jugendlichen? Nehme ich mich der Nöte der Schwachen an und versuche ich, ihnen zu helfen? Und ganz gleich, ob du jetzt gerade durch deine Liebesbriefzeit schwebst oder ob du Solo bzw. Single bist, wie bist du mit potenziellen Partnerinnen oder Partnern umgegangen? Darf ich fragen, sind deine Beziehungen geklärt? Jemand sprach mehrmals mit mir darüber, dass ihm nach einer geplatzten Beziehungsanbahnung manche Dinge sehr leid tun und er sich am liebsten bei dem betreffenden Mädchen wiederholt entschuldigen möchte. Irgendwie lässt ihn das nicht los, sagt er, obwohl die Dinge bereits besprochen wurden. Was sagt man in einem solchen Fall einem Ratsuchenden? Was denkst du? Ich finde, man sollte einen friedlichen Abschluss für sich finden und die Dinge nach einer angemessenen Zeit auch komplett hinter sich lassen. Ein Nein mit einem Punkt ist doch ein vollständiger Satz und diesen sollte man auch akzeptieren. Wenn du die große Liebe für dein Leben finden möchtest, dann sollte von deiner Partnerin oder von deinem Partner ebenfalls ein volles Ja zu der Beziehung da sein. Aber bekanntlich verursachen Amors Pfeile Schmerz und innere Not. Und die Dinge haben wieder Haken. Wer sie zu schnell herausziehen will, der zerfleischt noch sein ganzes Herz. Hab also Nachsicht mit deinem Herzen, warte geduldig, bete und tanke neue Kraft und Zuversicht vom Herrn. Es ist noch nicht aller Tage Abend. Der Prophet Hesekiel erinnert in Kapitel 34 daran, dass wir eine Verantwortung gegenüber unseren Mitmenschen haben. Heute ist ein Tag, an dem du sicherlich die Möglichkeit hast, ein Segen für andere zu sein. Es folgen Gedanken des Heils mit Peter Heinrich. Du hörst DWG Radio.
Zügigkeit für EU-Bürger.
Fragezeichen.
Gedanken des Heils.
Denn die Sünde wird nicht über euch herrschen,
denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Was nun, sollten wir sündigen, weil wir nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade sind? Das sei ferne. Wisst ihr nicht, dass wem ihr euch darstellt als Sklaven zum Gehorsam, ihr dessen Sklaven seid, dem ihr gehorcht? Entweder der Sünde zum Tod oder des Gehorsams zur Gerechtigkeit? Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde wart, aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Bild der Lehre, dem ihr übergeben worden seid. Freigemacht aber von der Sünde, seid ihr Sklaven der Gerechtigkeit geworden. Ich rede menschlich wegen der Schwachheit eures Fleisches. Denn ebenso, wie ihr eure Glieder dargestellt habt als Sklaven der Unreinheit und der Gesetzlosigkeit zur Gesetzlosigkeit, so stellt jetzt eure Glieder dar als Sklaven der Gerechtigkeit zur Heiligkeit. Denn als ihr Sklaven der Sünde wart, da wart ihr freie von der Gerechtigkeit. Welche Frucht hattet ihr denn damals von den Dingen, über die ihr euch jetzt schämt? Denn ihr Ende ist der Tod, jetzt aber von der Sünde freigemacht und Gott zu Sklaven geworden, habt ihr eure Frucht zur Heiligkeit, als das Ende aber ewiges Leben. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn.
Gedanken des Heils. Peter Heinrich war das soeben mit einem Abschnitt aus dem Römerbrief und wir kommen jetzt zum heutigen Ein Wort von Armin Jahns zum Thema Misserfolg. Gleich danach folgt der Text Emotionen aus dem Buch Diszipliniert Leben, aber wie? Von Richard Shelley Taylor. Misserfolg. Lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet. Die Bibel nach Römer 12, 2. Wir Männer hängen am Erfolg. Wir können in der Regel schlecht damit umgehen, wenn wir ein Projekt an die Wand fahren, wenn wir Ziele nicht erreichen, wenn uns nicht alles gelingt. Ruckzuck wird man aggressiv gegen andere und sich selbst. Wir Männer müssen lernen, anders zu denken, Pannen als bedauerliche Einzelfälle, Fehler als vergebungswürdige Taten, Ausrutscher als Wachstumschancen. Wenn etwas nicht geklappt hat, na und? Dann versuchen wir es eben weiter. Ein Ergebnis ist doch nur ein winziger Ausschnitt deines Lebens. Ein Misserfolg hat doch nichts mit deiner Identität zu tun. Deine negativen Gedanken sind lediglich Gedanken, mehr nicht. Misserfolge sind ein Teil deines Lebens. Denk dran, ein Misserfolg verwandelt sich in Erfolg, wenn wir daran wachsen und weiterleben. Unser heutiges To-Do? Mach deine Identität nicht vom Gelingen einzelner Taten abhängig. Gib Gott Einfluss auf deine Gedanken. Emotionen. Emotionen müssen ebenfalls dem Verstand untergeordnet sein. Gott möchte, dass wir alle warmherzig sind. Aber das warme Herz muss die Weisheit der Reife besitzen, sonst kann es zur flatterhaften, pubertären Impulsität werden oder es bleiben. Wenn Warmherzigkeit undiszipliniert ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie degeneriert und sich zu unverantwortlicher Sentimentalität, Launenhaftigkeit und Frivolität entwickelt, gefolgt von Depressionen oder, was noch schlimmer ist, Flirten oder Liebeleien. Zu oft dient der Verstand nur dazu, sich Entschuldigungen auszudenken, um das zu tun, was das Herz tun möchte. Das Herz muss zuerst gereinigt und dann an der Leine der Disziplin gehalten werden. Dann ist es sicher und kann für ein Leben nach festen Prinzipien zum Partner des Verstandes werden. Der disziplinierte Mensch hat diese Kunst erlernt. Er misstraut seinen plötzlichen Eingebungen. Es ist nicht so, dass er nur kalt ist und kalkuliert. Er kann durchaus warmherzig und mitfühlend sein, aber er ist erwachsen in Christus und wird nicht hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, Epheser 4, Vers 14, oder von den Winden der Impulse, sonderbaren Gefühlen oder Lust und Laune. Die Emotionen umfassen auch die Zuneigungen. Freundschaft, die auf gegenseitigem Respekt und Verständnis beruht, ist ein wunderbares Geschenk. Aber wahre Freundschaft bringt stets Zuneigung mit sich, die immer tiefer wird. Wenn jemandem plötzlich bewusst wird, dass eine Zuneigung in ihm reift, die entweder verboten oder gefährlich ist, dann hat er es mit einem echten Problem zu tun. Die Freundschaft zwischen zwei Menschen kann allmählich so dick werden, dass sie besitzergreifend wird und alles andere ausschließt. Eine solche Leidenschaft ist sowohl für die Persönlichkeit als auch für den Charakter ungesund und schädlich. Oder es entwickelt sich eine Freundschaft zwischen einem ledigen Christ und einem Ungläubigen, vielleicht am Arbeitsplatz, in der Schule oder irgendeiner anderen ganz natürlichen und legitimen Umgebung. Am Anfang ist von Liebe überhaupt keine Rede. Es kann sogar sein, dass die Motivation auf der Seite des Christen das ehrliche Verlangen ist, dem anderen geistlich zu helfen. Aber wenn die beiden mehr und mehr miteinander zu tun haben, dann kann sich ganz allmählich etwas in ihre Herzen stehlen, das in der Gegenwart des anderen die Augen zum Leuchten bringt und den Puls beschleunigt. Dann wird der Christ einen schlimmen emotionalen Kampf zu bestehen haben, um sich daraus zu befreien, oder es kommt zu einer Ehe, die nicht schriftgemäß ist. Eine noch viel größere Gefahr kann in der Freundschaft zwischen verheirateten Christen unterschiedlichen Geschlechts bestehen. Ihre Arbeit, sogar Arbeit für den Herrn, kann rechtmäßig dazu führen, dass sie viel Zeit miteinander verbringen. Verschiedene Kombinationen dieser Art sind denkbar. Arzt, Schwester, Sängerin, Pianist, Manager, Sekretärin, Pastor, Gemeindemitarbeiterin, Marktleiter, Verkäuferin, Schulleiter, Lehrerin und so weiter. In der modernen Gesellschaft wird es uns als Christen nicht immer leicht fallen, Situationen zu vermeiden, in denen wir gezwungen sind, mit Menschen des anderen Geschlechts enger zu tun zu haben. Die Pflicht erfordert oft ein solches Zusammenarbeiten. Wenn man mit jemandem des anderen Geschlechts zusammenarbeitet, können gegenseitiges Misstrauen und Abneigung resultieren. Dies stellt keine große Gefahr dar. Aber Zusammenarbeit kann zu gegenseitigem Respekt, Vertrauen und Kameradschaft führen. Soweit, so gut. Eine Freundschaft mag heilig und schön sein, wenn sie auf der Basis Schwester-Bruder besteht. Man muss jedoch eine gewisse Reserviertheit und Distanz einhalten, was Männer und Frauen mit einem disziplinierten Charakter auch tun werden. Aus Freundschaft kann Zuneigung werden, aus Zuneigung Liebe, aus Liebe Lust, und der weitere Verlauf wird ein Schock für beide sein. Das, was unschuldig begann, kann ein schlimmes Ende nehmen. Es gibt nichts, was in dieser Art von Situation angebrachter ist, als der handfeste Rat, den Jesus gab, nämlich das Auge, das Anlass zur Sünde gibt, auszureißen oder die Hand oder den Fuß abzuhauen, Matthäus 18, Vers 8. Familien, Seelen, Glück, Einfluss, für alle diese gibt es nur Rettung, wenn drastisch, ja sogar schonungslos vorgegangen wird. Auf Gefühle darf keine Rücksicht genommen werden. Keine Handbreit darf nachgegeben werden. Hier ist wieder ein Punkt, wo Christen auf gar keinen Fall auch nur eine Spur der Philosophie der Schwäche, ich kann nicht anders, tolerieren dürfen. Es mag sein, dass Emotionen nicht sofort dem Willen gehorchen, aber Handlungen müssen es. Emotionen werden im Verlauf durch die Gnade Gottes, der Vorgabe disziplinierter Korrektur, starker Absicht und entschiedener Einstellung folgen. Ein Freund war einmal sehr in eine junge Frau verliebt, die er dann um ihre Hand bat. Aber sie heiratete einen anderen. Trotz der Ablehnung fand er seine Zuneigung immer noch auf sie fixiert, obwohl sie jetzt die Frau eines anderen Mannes war. Zuerst schien es, als müsse er sein Leben lang unter der Qual einer Liebe leiden, die nie erwidert werden konnte. Seine Gefühle schienen völlig außer Kontrolle zu sein. Aber er wusste, dass das falsch war, und so ging er mit sich selbst ins Gericht. Er sagte sich, es ist falsch, wenn ich sie liebe. Ich muss sie nicht lieben, und durch Gottes Gnade werde ich sie nicht lieben. Es war nicht einfach, aber er focht den Kampf entschlossen aus, auf den Knien und im Herzen, bis seine starke Zuneigung allmählich nachließ und er sie aus seinem Herzen und seinen Gedanken verbannen konnte, vollständig und für immer. Später ging er eine glückliche Ehe mit einer anderen ein und heute ist er ein erfolgreicher und vortrefflicher Diener des Herrn. Es war der Sieg heroischer Männlichkeit. Dies ist ein Beispiel dafür, wie charakterliche Disziplin überwindet. Ohne ein solches entschlossenes Vorgehen werden sich rührseliges Selbstmitleid und moralischer Verfall einstellen. Mit einem solchen Vorgehen kann man jedoch den moralischen Gefahren des Lebens begegnen und zu immer höheren Höhen von Kraft und Vortrefflichkeit aufsteigen. Die allerbeste Disziplin ist jedoch nicht die, die sich gerade noch aus einer beinahe tragischen Situation herauskämpft, sondern die als erstes die Situation vorhersieht und möglichen Gefahren vorbeugt. Wer sich als junger Christ gewisse grundlegende Prinzipien bezüglich freundschaftlicher Beziehungen aneignet und es vermeidet, mit Ungläubigen enge Bindungen einzugehen, wird sich später nicht mit stürmischen Begierden und Zuneigungen auseinandersetzen müssen. Und der verheiratete Christ, der sich in seiner Arbeit stets der Gefahren, die ihm drohen, bewusst ist und der immer selbst diszipliniert ist, was seine Blicke, Worte und Handlungen angeht, wird nicht Feuer entfachen, das er dann fieberhaft bekämpfen muss, um es zu löschen.
Mikros Dynamis.
Eine kleine Kraft.
Die Stille ernährt. Der Lärm verbraucht. Ich bin dann gleich mal still. Die Sendung geht nämlich mit folgendem Zitat zu Ende. Es verwundert mich, wie sehr Christen doch auf die Lösung ihrer Probleme fixiert sind und nicht darauf, was eigentlich Gottes Wille ist. Vielleicht hat ja Gott andere Vorstellungen von Glück als wir. Alex Schmidt, Das Wort Gottes Radio.